Manipulation und Täuschung. Diese beiden Fähigkeiten beherrscht unser Täter wie kein anderer. Ganz offenbar, denn wie schafft es ein Mann, der unvorstellbare Verbrechen begangen hat, immer wieder Ärzte, Pfleger und Psychiater zu täuschen und um den Finger zu wickeln? Ich denke, es ist ein Mann, der viele Gesichter hat.
Sein Name ist Frank S., ein verurteilter Sexualstraftäter. Er ist in der Psychiatrie 7 Jahre lang und er schafft es, auszubrechen. Und es ist nicht sein erster Ausbruch, es ist sein 6.
Ja, das ist schon schwer vorstellbar. 6 Ausbrüche. Das zeugt natürlich zum einen von einer ausgeprägten hohen kriminellen Energie, aber es zeugt in gewisser Weise auch natürlich von einer schon erstaunlichen Intelligenz. Also, weil um 6-mal auszubrechen, dafür braucht es schon eine gute Beobachtungsgabe, Merkfähigkeit, ausgeprägte Kognition und halt eben auch Fantasie. Und all das hat er offenbar, obwohl es immer nur um Ausbruch geht und keine anderen intellektuellen Fertigkeiten. Aber es ist schon jemand, der halt offenbar es immer wieder versteht, ein Bild von sich zu geben, auf das doch der ein oder andere gerne oder bereitwillig hereinfällt. Und ich denke, es ist natürlich auch jemand, der einen sehr unbedingten Willen hat, sich der Freiheitsberaubung sozusagen zu entziehen. Ja, das ist eine wahnsinnige Triebfeder. Jetzt muss man wissen, das Flüchten an sich ist in Deutschland nicht strafbar, weder aus der Psychiatrie noch aus dem Gefängnis alleine. Das Fliehen ist nicht strafbar, weil wir sagen, der Freiheitsdrang ist sozusagen dem Menschen immanent, auch dem verurteilten Straftäter. Aber sei denn auf dem Wege nach draußen in die Freiheit, begeht er Straftaten wie Geiselnahmen, Körperverletzung oder sowas, dann sind wir schon etwas nachtragender. Aber ansonsten akzeptieren wir es, wenn auch nur knurrend.
Aber ist es dann nicht so, dass es auch zum Beispiel jetzt ein Zeichen, also hier bei Frank S., ist, dass er sich auf keinen therapeutischen Prozess eingelassen hat? Ja, also dass er gar nicht sich verändern will oder eine Therapie machen will, wenn er ausbricht. Ist es dann nicht so, wenn er dann vielleicht, gut, der Ausbruch an sich wird nicht bestraft, aber wenn er wieder gefasst wird und ein Gutachter bestimmt darüber oder entscheidet darüber, ob er mal in vielen Jahren mal früher entlassen wird oder überhaupt entlassen wird, dann könnte sich das aber schon auch auswirken, oder dass man sagt, naja, der ist 6-mal abgehauen, naja, das fließt da schon mit ein.
Naja, natürlich fließt das mit ein. Also diese hohe, persistierende kriminelle Energie, sich immer wieder irgendwie zu entsetzen, zu fliehen, abzuhauen, zeugt natürlich auch davon, dass jemand weiter irgendwo die Person ist, vor der wir zu Recht irgendwie warnen und zu Recht sagen, es ist eine hohe kriminelle Energie, die es ja braucht oft. Und es zeigt natürlich auch, dass er weit davon entfernt ist, sich in längerfristige therapeutische Angebote einzulassen. Das ist nicht seins. Das macht er, weil es von ihm verlangt ist, aber da fehlt ihm jede intrinsische Motivation, aus sich heraus zu sagen, ich muss an mir was ändern. Nein, ich bin hier eingesperrt zu Unrecht oder zu Recht, egal, aber ich will ja weg, sonst nichts.
Lass uns mal in die Kindheit von Frank S. zurückgehen. Er ist ein Scheidungskind, fällt schon früh durch seine gestörte Sexualität auf. Die Mutter soll ihn nicht nur verprügelt, sondern auch sexuell missbraucht haben. Das hat er seiner Ex-Verlobten anvertraut. Also wenn der Vater weg war, musste er wohl immer zu der Mutter mit ins Bett. Was da passiert ist, die Details wollen wir uns ersparen, aber er musste die Mutter befriedigen auf jeden Fall.
Naja, Fakt ist, dass es das eben auch gibt. Das wird immer noch tabuisiert, aber es gibt natürlich auch den Missbrauch von Kindern nicht nur durch Väter oder durch Stiefväter, sondern auch durch Mütter. Das ist seltener, aber es ist nach wie vor ein großes Tabuthema, gar keine Frage. Und es hat natürlich schon Einfluss auf die sexuelle Entwicklung eines Kindes und eines Heranwachsenden, gar keine Frage. Ob der Missbrauch wirklich stattgefunden hat oder nicht, das ist jetzt auch müßig. Fakt ist, es ist ein broken home Kind, also zu Hause war nichts schön, Zärtlichkeit, Zuwendung, all das hat er, sage ich mal, nicht so erfahren, wie man das einem Kind in dem Alter wünschen würde. Und er hat natürlich frühe Gewalterfahrung gemacht, wie so viele Gewalt- und Sexualstraftäter, frühe eigene sozusagen Erfahrung von Vernachlässigung und von Missbrauch und von Gewalt. Und insofern wird dann irgendwann mal sehr schnell die Kombination gelernt aus Gewalt, sexueller Missbrauch, gestörter Sexualität und gestörter Impulskontrolle. Und also das ist kein guter Anfang für kein Kind der Welt. Aber es ist natürlich auch etwas, was die meisten, die so etwas erleben, eher traumatisierend hinterlässt und abschreckt. Aber einige gewinnen sozusagen auf diesem Weg dorthin eine frühe Prägung, die hin zu einer schweren, perversen Entwicklung führt.
Es ist ja eine Frau, die ihn geschlagen hat, also gegenüber er sich ohnmächtig fühlt, ne? Und dann könnte natürlich da eine Konsequenz daraus sein, dass man sich später Sexualpartner sucht, die man eben auch gefügig machen kann.
Naja, sag ich mal, die sich ergeben, erdulden, keine eigene Persönlichkeit irgendwo in die Waagschale werfen, wo man nicht irgendwo lange sprechen muss und überzeugen muss und gewertschätzt und geliebt werden muss, bevor man Sexualität haben kann, sondern das sind dann Menschen, die auf die schnelle Bedürfnisbefriedigung, auf die schnelle, unkomplizierte Nummer aus sind. Und aber auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, also das ist ja bei ihm eine schon heftige Störung, die schon ganz früh irgendwie zutage tritt. Ich meine, er wird mehrfach dabei erwischt, wo er sich an Tieren vergeht. Er tut es immer wieder und mit Tieren, mit Sex mit Kühen. Also in der Zeit, wo man normalerweise irgendwo vielleicht seine erste Freundin küsst und umarmt. Und da macht er etwas, was natürlich auch schon so dieses, es hat ja, man muss sich ja vorstellen, das ist ja dem Betreffenden ja klar, wenn er sich irgendwo an einem Tier befriedigt, also dieses Sodomisieren oder sowas, das ist ja wieder auch etwas, was, danach fühlt man sich ja anders, als wenn man normal, ja, gewöhnlichen Sex hat. Das lässt dich ja selbst auch immer ein Stück weit unzufrieden, beschmutzt oder wie auch immer zurück.
Seine Ex-Freundin hat erzählt, also auch wiederum, was er erzählt hat, er hatte eben keine Freundin. Alle haben ihn gemieden, weil er so seltsam und eigenbrötlerisch war und deswegen hätte er eben mit dem Sex mit Kühen angefangen.
Naja, wir wissen also aus ganz frühen schweren sadistischen Störungen, dass das oft zu beginnt. Also diese Sexualität, die mit Tieren ausgelebt wird, auch das Quälen teilweise von Tieren und sowas, das Hineinkuscheln in Tiere und Ähnliches, das sind ja frühe manifeste Störungsbilder, die ja nichts Gutes verheißen lassen. Das ist ja nicht so, weil er keine Freundin kriegt, dann geht er auf die Weide. So banal ist es nicht, ja. Und oder weil keine da ist, sondern weil er eine heftige Störung der seiner sexuellen auch Präferenz hat. Und das ist schon, sind schon frühe Zeichen einer schweren emotionalen Störung und auch einer Entwicklungsstörung. Also in dieser Phase, wenn sowas passiert, das ist aber ja nicht nur eine Entwicklungsverzögerung, sondern er bleibt auf dem Status eines Menschen stehen. Ja, der wird quasi in seiner Sexualität nicht erwachsen, weil seine Präferenz schon sehr früh irgendwie auf eine ganz seltsame Bahn gekommen ist und sehr früh schon auch natürlich mit sadistischen Neigungen verbunden ist. Und das ist eigentlich immer etwas, was bei den meisten eigentlich zeitlebens bestehen bleibt.
Er versucht dann auch tatsächlich erstmals ein Mädchen zu missbrauchen, kommt ins Gefängnis. Nach seiner Entlassung vergeht er sich an einer Achtjährigen. Und insgesamt muss er dann wegen insgesamt 4 Missbrauchsfällen für 5,5 Jahre in den Maßregelvollzug. Das ist natürlich, zeigt ja schon, dass er nicht aufhören kann. Er geht immer nach dem gleichen Muster vor.
Also er ist nach wie vor eine tickende Zeitbombe, das muss man klar sagen. Also eine Zeitbombe, die sich Tag und Nacht mit sich und in seinen Fantasien beschäftigt, von seinen Trieben immer wieder irgendwo beherrscht oder eingeholt wird, der nicht aus seiner Haut kann und auch wahrscheinlich nicht will, weil die Bilder, die da in seinem Hirn sind, die sind für ihn schön. Und dagegen anzukämpfen, warum gegen etwas ankämpfen, was ja für ihn subjektiv empfunden etwas Wunderschönes ist? Das ist das Problem der perverse Störung, dass das, was wir für pervers halten, von dem Perversen selbst ja als etwas Wunderschönes und Tolles empfunden wird. Und mit der Vergewaltigung dieser 12-Jährigen, bei der er den Tod des Kindes in Kauf nimmt, da überschreitet er schon die nächste Grenze, eine Grenze, die er bisher noch nicht überschritten hat. Aber er ist natürlich auch herangewachsen, er hat Gefängniserfahrungen, er hat Erfahrungen in Unterbringungen, in Unfreiheit, und insofern ist auch seine Bereitschaft, jetzt irgendwo sich noch mehr auszuleben, koste es, was es wolle, größer geworden. Also einen therapeutischen Nutzen jedenfalls hat er nicht gehabt. Und wenn diese Fantasien und Triebe über ihn kommen, dann beherrschen sie alles. Und er hat auch keine eigene Möglichkeit mehr, keinen Schalter, den er umlegen könnte, um das aufzuhalten.
Er bekommt 14 Jahre Haft, kommt wieder in eine psychiatrische Klinik. Und er schafft es tatsächlich, in den nächsten 4 Jahren 4-mal auszubrechen. Bei seiner 4. Flucht hinterlässt er einen Zettel, auf den er geschrieben hat, er muss ausbrechen, er kann sein letztes Opfer nicht vergessen.
Ja, das muss man sich überlegen. Also, dass er sich quasi wie ein Verliebter geriert. Also jemand, der sich nach seinem letzten Opfer sehnt, wie ein Verliebter. Also das ist schon ein erstaunliches, kaum mehr steigerbares Maß an Perversion, also seine sexuelle Begierde eben auf dieses Opfer immer wieder zu projizieren, immer wieder darüber zu reden, immer wieder irgendwo das Ganze sozusagen unter Dampf zu halten und dann halt abzuhauen. Und also ich kann mir nicht helfen, aber ich an dieser Stelle einfach mal so in Frage zu stellen, warum er nach diesen wiederholten Fluchtversuchen dann doch wieder in der Psychiatrie gelandet ist und nicht in einem Gefängnis. Gut, das ist halt so, wenn einmal sozusagen die Richtung vorgegeben ist, dass man sagt, das ist eine schwer gestörte, von seinen Trieben beherrschte Persönlichkeit, von Krankheitswert, dann kommt man halt eben trotzdem wieder zurück in die Psychiatrie. Und aber man muss sich vorstellen, ein Opfer, was schwerst traumatisiert, mit knapper Not überlebt hat, erfährt, dass sein Peiniger, sein Vergewaltiger wieder unterwegs ist, nach ihm sucht, weil er mit ihm das fortsetzen möchte, was er zuletzt nicht weiter durchgezogen hat. Unvorstellbar, unvorstellbar.
Er macht auch gar keinen Hehl daraus, dass er welche Fantasien er hat. Also er sagt, er hat auch den Ärzten und Therapeuten immer gesagt, dass er bei der nächsten Flucht noch mehr Aufruhr verursachen wird, dass er wird eine Bestie sein, er will töten, vergewaltigen und töten auch Pfleger und Sozialarbeiter. Trotzdem sind nicht alle Psychotherapeuten der Meinung, dass er das auch wirklich tun wird.
Ja, ich denke mal, sie sind dem Irrtum aufgesessen und dem Irrtum erlegen, dass er ja sehr bereitwillig über seine Fantasien gesprochen hat und haben so gedacht, naja gut, wenn er darüber reden kann, dass er Sozialarbeiter und dass er hier Pfleger in der Forensik umbringen möchte, dass er diese Fantasien hat mit seinem Opfer und so weiter, dann ist er ja offen. Dann ist er ja authentisch, dann kann er ja drüber reden. Und manche verwechseln das drüber reden halt eben mit einem therapeutischen Fortschritt. Und das ist für ihn im Endeffekt sozusagen gemeinsam ärztlich, psychiatrisch, therapeutisch assistierter von Missbrauch in der Fantasie, fortschreitender Missbrauch in der Fantasie gewesen ist. Das haben die offenbar, denke ich mal, falsch eingeschätzt. Da ist auch, wir reden auch aus einer Zeit, wo man da noch dachte, okay, darüber, dass jemand redet und dass jemand seine Emotionen halt eben offenbart, das macht ihn, das zeigt, dass er Fortschritte macht. Nein, dieser Typ ist so selbstverliebt in sich und seine Gedanken und in seine Welt, den kriegst du halt eben mit Sprechen da nicht hin. Und im Endeffekt hat er das selbst auch nur immer wieder für sich ausgenutzt, um sozusagen unter therapeutisch assistierten Bedingungen weiter seine Perversion fortzuschreiben und weiterzuleben oder sowas. Für ihn ist es ja wichtig, dass er es immer wieder sagen darf. Man muss sich das vorstellen und man denkt dann immer, okay, der ist offen. Der hat sich geöffnet, der behält seine furchtbaren Gedanken nicht für sich. Das ist ja möglicherweise schon ein erster Schritt auf dem Weg in eine therapeutische Besserung des Zustandes. Und dem ist aber nicht so, weil für den war es auch in dem Moment sogar die Macht über die Ärzte und über seine Therapeuten, dass er sagt, okay Leute, ich erzähle euch diese ganzen Geschichten und das ist geil. Und wir kennen das von vielen ähnlichen Straftätern, denen es ja nicht nur genügt, das zu tun, sondern vorweg, das entweder alles aufzuschreiben oder das runter zu diktieren, zu skizzieren und so weiter. Sie geilen sich halt weiter damit auf. Und das ist die große Gefahr. Und er hat natürlich irgendwie auch eine große Psychiatrie-Erfahrung gehabt. Er war erfahren im Gefängnis, er war erfahren im Maßregelvollzug. Er wusste, wie das läuft, er wusste, was die hören wollen von ihm. Und die sind natürlich nicht alle blöd. Natürlich ist es auch seine Variation der Wahrnehmung, dass er sagt, ich habe ihnen gesagt, was blieb, ich habe ihnen alles gesagt. Aber er ist halt nicht geblieben, sondern er ist halt geflüchtet. Und
Also wir haben in der Sendung auch ein Interview damals zu diesem Zeitpunkt gehabt mit einem seiner Psychotherapeuten, der sagt, aus Frank S. spricht die Verzweiflung eines kranken Mannes, dem man die richtige therapeutische Behandlung verweigert. Naja. Er sei der geschlagene Verletzte, dessen Tränen niemand beachtet hat.
Hat der Therapeut gesagt. Na gut, das ist halt eben, ich sage das ganz klar dazu, da werden natürlich kann man sagen, der Weg dieses Frank S. war schon früh aufgezeichnet und früh aufgezeigt, aber Fakt ist, er ist für diese Taten verantwortlich und er ist ein brandgefährlicher, psychopathischer, pädosexueller Täter und der durch nichts aufzuhalten ist. Und da muss ich einfach die Frage stellen, okay, was ist mein Job? Diesen Mann sozusagen von einem langen Leiden irgendwo zu therapieren oder dafür Sorge zu tragen, dass es keine weiteren Opfer gibt. Das ist dann mein erster Job und dann muss man auf den fokussieren und das ist da nicht. Und er hat natürlich seinen Therapeuten auch die ein oder andere Nuss zu knacken gegeben. Er hat sie bewusst gefüttert, so denke ich. Er hat ihnen immer wieder neue Sachen erzählt, an denen sie sich abarbeiten konnten. Und es war natürlich ein interessanter Patient. Da konnte man viel drüber reden. Der war mit seiner Fantasie draußen. Andere schweigen, weil sie sich dann noch einen Rest an Scham bewahrt haben. Der hat sie bedient, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch das ist ein typisches Merkmal für einen psychopathischen Täter, sich in diesen vermeintlich therapeutischen Prozess noch sozusagen seine Strokes zu holen, seine Befriedigung auch darin zu suchen. Und da haben die wahrscheinlich einiges verwechselt, die Kollegen.
Ja, er schafft es schon, Menschen relativ schnell zu erkennen und zu manipulieren. Ne? Also er hat dann auch eine Freundin, die er im Maßregelvollzug kennenlernt. Er schreibt ihr ganz viele romantische Briefe, Liebesgedichte, sagt diese Frau. Ich will deine Wärme spüren, nie wieder frieren. Und das hat ihr geschmeichelt, weil sie hat sowas, sagt sie, auch noch nie bekommen. Ne? Und sie hält 2 Jahre lang Kontakt zu ihm. Und er schreibt dann, er würde sich gerne verloben mit ihr. Ich habe den Wunsch, eines Tages ein normales Leben zu führen. In diesem normalen Leben hätte ich gerne eine Frau wie dich an meiner Seite und weil ich fest daran glaube, dass ich es schaffe, verlobe ich mich mit dir. Ich grüße dich ganz lieb und herzlich.
Ja, das entscheidet ihr eben mal selbst.
Ja, genau.
Ja, aber das ist der Klassiker von so einem psychopathischen Täter, der entscheidet selbst sozusagen, wen er liebt oder mit wem er sich verlobt, dann braucht er gar keine Antwort oder keine Zustimmung von ihr, sondern das ist eine kleine Machtdemonstration. Er weiß genau, was er schreibt und er weiß genau, was jemand hören will. Das ist das Wahnsinnige. Er weiß, er hat es doch gelernt. Wenn er gefragt wird, wie sehen Sie sich in 5, 6, 7 Jahren? Er hat gesagt, ja normal, nette Familie, Frau, Kind, endlich erlöst aus diesem Schmerz, aus diesem Leid und so weiter und so fort. Er bedient, er spielt auf dem Klavier die Weißen, aber er spielt auch weiter seine schwarzen Tasten.
Er ist sehr ehrlich, also beziehungsweise man... musst du gleich mal erklären, wieso er das macht, aber er drückt ihr seine Tagebücher in die Hand. Das sind 700 Seiten. Und sie sagt, also die ersten Seiten, als sie die gelesen hat, weil über seine Kindheit geschrieben hat, hat sie nur da gesessen und geweint, weil das Kind so viel Grausames durchmachen musste. Allerdings kommen ihr dann auch Zweifel, als er über seine Vorliebe für junge Mädchen schreibt, was ihn so erregt.
Naja gut, es ist also es ist natürlich die Fähigkeit dieser Menschen zur Introspektion, also in sich hineinzuhören und in sich hineinzuspüren, das hat er natürlich auch immer wieder exerzieren müssen, also in den ganzen therapeutischen Prozessen. Und er ist natürlich auch klug. Er hat zwar nur die 8. Klasse besucht, aber er hat so eine, sag ich mal, auf den Gebieten, auf denen er gefragt ist, auf denen er gefordert ist, da hat er auch eine hohe Intelligenz und lernt schnell und weiß natürlich, dass er von Nähe, von Zärtlichkeit, von all den Sachen erzählen muss, die er empfindet. Nur er lässt dabei halt immer, sag ich mal, die perverse Konnotation dessen, was er da sagt, das lässt er weg. Mehr muss er ja gar nicht machen. Ja, und das ist ja das, was, glaube ich, immer auch dass sein Umfeld so irritiert hat. Und natürlich war das wieder eine schöne Sache, dass er sagen konnte, ich habe mich jetzt einer Frau zugewandt. Hallo, er ist geheilt. Er will eine erwachsene Frau. Ja, alles nur Fassade, alles nur Show. Und es gibt Frauen, die haben so ein Amiga, so ein Rotkäppchen-Syndrom nach der Devise, meine Liebe wird ihn bekehren. Meine Liebe macht aus einem pädophilen Sadisten einen heterosexuellen, liebenden Familienvater. Das ist leider Gottes etwas, was nie funktioniert. Und da überschätzen sich einige oder da überschätzen einige die Macht der Liebe. Das ist etwas, das gibt's nur sonntagsabends im ZDF in der Nähe von Cornwall. Und aber nicht im richtigen Leben. Und aber das ist genau das, was sie immer wieder haben. Das ist auch ein gewisser Thrill, damit zu arbeiten. Und die wissen, das auch authentisch herüberzubringen. Und man will es ihnen ja auch gerne glauben. Das gehört ja noch dazu. Sie wissen ja, was andere gerne hören möchten. Und das liefern sie gnadenlos ab. Das machen sie ohne... man hat auch das Gefühl, sie verstellen sich noch nicht mal dabei. Das kommt aus ihnen raus, als wäre es wirklich authentisch. Aber das ist eine Ecke von ihnen, von der... Die spüren sie nicht wirklich selbst. Das ist sozusagen, das ist wie so eine aufgeblasene Puppe, die man irgendwie so vor sich stellt und sagt, schaut her, das bin ich doch auch, das bin ich doch auch. Ich bin doch auch der Zärtliche, ich bin doch auch der Liebe sucht, der Nähe sucht, der Zärtlichkeit sucht. Aber das sind Behauptungen, dahinter steckt im Endeffekt nichts anderes als, eine Person, die zur Befriedigung seines Geschlechtstriebs und seiner Sexualität halt einfach eine völlig andere Präferenz eingeschlagen hat, nämlich, dass es Kinder sein müssen. Die dürfen keine Merkmale von Erwachsenen haben, was turned ihn ab. Und er muss sich mächtig fühlen. Und mittlerweile hat er halt einfach noch zusätzlich seine sadistische Fantasie noch weiter entwickelt. Und das Schlimme ist, er hat sie unter therapeutischen Bedingungen weiterentwickelt. Da muss man sich natürlich immer wieder die Frage stellen, und das ist schwer, was ist denn der richtige Weg, mit solchen Tätern umzugehen, A und B, gibt es überhaupt eine Therapiemöglichkeit, die wirklich etwas bewegt, die wirklich jemanden heilt, oder ist das alles nur ein untauglicher Versuch bei einem Menschen, dem mit keinem therapeutischen Regime mehr beizukommen ist. Und da wissen wir heute, anders als vor 10, 15 Jahren, etwas mehr. Heute werden alle etwas vorsichtiger, und auch solche Fälle, die ja sehr gut dokumentiert sind, ja, haben daran ihren Anteil, dass heute alle Entscheider etwas besser wissen, worauf man gefälligsterweise nicht reinfallen sollte.
Das Unglaubliche ist nämlich, dass es ihm tatsächlich nochmal gelingt, dass er ein ganzes Expertenteam von Pflegern und Ärzten davon überzeugt, dass er emotional stabil und ungefährlich ist. Und er darf unter Aufsicht von 3 Pflegern seine Mutter besuchen, obwohl er noch zuvor folgende Zeilen an sie schreibt: Du hast mich zu dem gemacht, was ich bin, ich hasse dich abgrundtief. Und er hat Freigang und darf zu ihr. Ja, unvorstellbar, oder?
aber ist ja unter Begleitung. Ja, also der hat keinen Freigang, das darf man so nicht sagen, sondern unter Aufsicht von 3 Pflegern darf er seine Mutter besuchen. Und offenbar ist es so gewesen, dass sich der ein oder andere Entscheider, Psychiater oder Therapeut gedacht hat, okay, dieser Konflikt, der am Anfang alles auf den Weg gebracht hat, dieses Mutter-Sohn-Verhältnis, was ja, wie er gesagt hat, von Missbrauch und Schlägen und Vernachlässigung und so weiter alles ausgelöst hat, wenn das jetzt noch dazu kommt, ja, wenn er das lösen kann, wenn er das irgendwie, dann sind wir auf einem guten Weg. Aber das war halt der Holzweg. Und er hat, ich behaupte, wie gesagt, das wird, man redet ja oft, gerade in seinem Fall, wie war das Verhältnis zur Mutter? Und wer hat mich denn auf dem Weg sozusagen zum Sexualstraftäter, wer hat mich dazu gemacht? Und da hat er natürlich die Schuld in seiner Mutter gesucht. Und für viele Psychiater oder Psychotherapeuten ist natürlich dann dieser spezifische Konflikt ist natürlich etwas, wo man denkt, das ist die nächste Lösung. Deshalb geht er in Begleitung von drei Aufsichtspersonen dahin. Aber das sind ja zwar gelernte Pfleger, aber das sind ja keine natürlich, da ist er nicht gefesselt oder sonst was, sondern er wird da begleitet. Man dachte, man hilft ihm auf diesem Weg weiter auf einem therapeutischen Prozess. Dabei hat er schon lange nichts anderes mehr im Sinn, als wieder mal abzuhauen.
Ja, also die Mutter nervt ihn ganz fürchterlich, weil sie zeigt ihm ihre Enkelkinder, auf die sie stolz ist, und er hat das nicht zustande gebracht und so weiter, und er wäscht ab und denkt sich dabei, warum nimmst du nicht einfach das Küchenmesser und steckst das dem einen Pfleger ins Gesicht? Und genau das tut er dann auch. Er sticht einem Pfleger in die Brust, ins Gesicht, Nase, Mund, immer und immer wieder sticht er zu. Als die Mutter dazukommt, sagt er, halt die Schnauze, du Schlampe. Also hier auch ein schöner Umgangston.
Ja, ne? das ist das, da kommt der zum Vorschein, der er eigentlich ist. Ja, also das ist in seinem Kopf hat er nie andere Begriffe verwendet. Er hat es halt eben gelernt, das schön zu sprechen, das hat er gelernt. Aber jetzt in diesem Moment kommt halt einfach das Gesicht wieder vor, was sein eigentliches Gesicht ist. Das Gesicht von Hass und von Abwertung und der Sadist, der einfach in dem Moment ein Gewalt Monopol für sich beansprucht. Und dann sticht er halt einfach auf einen Pfleger ein, der vielleicht so etwas wie verständnisvoll der Mutter zugehört hat. Es muss einer jetzt dran glauben. Einer muss jetzt sozusagen, es muss jetzt Blut fließen. Und das braucht er. Das ist sozusagen eine Ersatzbefriedigung für das, was er in diesem Moment nicht kann, Sexualität. Das ist für ihn wie Sex. Das ist jetzt sadistisch. Und das vor der Mutter zu machen. Ja, siehst du hier, du bist schuld. Du hast mich zu dieser Drecksbestie gemacht, du Schlampe. Du bist dafür verantwortlich. Und dass dafür ein Pfleger schwerst verletzt mit schwersten lebensbedrohlichen Verletzungen rumhängt, das ist ihm egal. Das ist ihm völlig egal.
Es ist natürlich, also man kann sich vorstellen, dass dann der Mann ist schwer verletzt, überall spritzt Blut, die anderen kommen dazu, Aufruhr, und er schafft es wieder zu entkommen.
Ja, das ist auch genau das, also auch wieder das Entkommen. Er will wieder abhauen, und er weiß natürlich, je extremer diese Tat ist, wenn dort ein Pfleger in seinem Blut liegt und spritzt nach allen Seiten oder sowas, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihn nicht als erstes überwältigen, erstmal irgendwo in Ketten legen und sich dann um den Kollegen kümmern, das ist Rechnung, er weiß genau, wie es geht. Er hat die lange genug beobachtet. Er weiß, die werden sich erstmal gegenseitig helfen. Ja, und dann habe ich die Chance abzuhauen. Und das ist ja nicht das erste Mal. Und diese Besuche bei den Müttern, die ja immer so hoch bewertet werden, dass es ja die Mutter mit der Mama noch mal reden und so weiter und so fort. Ja, dahinter steckt ja eine immer noch psychiatrisch, sage ich mal für meine Begriffe schon etwas immer noch so Psychoanalyse, das Verhältnis zur Mutter, Sohn-Mutter-Beziehung und da wird immer noch in den alten Kamellen herumgewühlt, ja und so weiter. Diese Leute, ja, geben Gefühle vor, damit sie die Chance haben abzuhauen. Und sie benutzen die Todesangst und das Erschrecken ihrer Aufseher, ihrer Bewacher, um halt einfach wegzukommen. Und die wissen, wenn das Blut erstmal nach allen Seiten spritzt, werden die sich um ihren Kollegen kümmern und ich habe die Chance abzuhauen. Und das tut er.
Ja, also er flieht, er versteckt sich in einer Laubenkolonie und tötet dann auch, also er tötet einen Mann, um an dessen Auto zu kommen. Er ist im Tötungsmodus jetzt.
Ja, es ist ein Sadist. Und er ist nicht nur jetzt, also spätestens jetzt, er hat gerade irgendwo einen Pfleger lebensgefährlich verletzt, also fast schon mit Tötungsabsicht, er weiß noch nicht mehr, ob der noch lebt oder nicht. Und man muss sich ja vorstellen, er schreibt ein Tagebuch, also dieses selbstgefällige, selbstmitleidige, ich werde jetzt töten, ich kann gar nicht anders, jetzt ist es passiert, um in den Besitz eines Autos zu kommen, werde ich jetzt töten und so weiter und so fort. Er schreibt sich ja erstmal geil, ja. Das ist für ihn wie Vorspiel. Er schreibt sich ein Tagebuch. Ja, also man muss sich überlegen, ein flüchtiger Sexualstraftäter und Mörder ist on the road und hat die Zeit, sich abends hinzusetzen und mal so seine Gedanken niederzulegen. Meine, das hat er ja gemacht. 700 Seiten hat er ja schon gefüllt.
Ja, ja, er hat sehr gerne ihn, Tagebuch geschrieben.
Für ihn ist es etwas, ja, für ihn ist Tagebuchschreiben ja. Ist im Endeffekt wie Vorspiel.
Ja.
So. Und das hält ihn natürlich weiter in diesem Modus, in dem er jetzt töten kann und auch will. Also der muss ja nicht lange schreiben, das ist im Endeffekt, der macht's, weil ist egal, er hat gar nichts mehr zu verlieren und er hat auch eines gelernt, je perverser die Tat, je erschreckender die Tat, die ich begehe, desto mehr ist man so von Sinnen, dass man sagt, ja, kommst du wieder zurück in die Psychiatrie, was soll da passieren, da warst du doch vorher auch, da bist du doch zigmal, sechs, du bist fünfmal abgehauen und du bist immer wieder in die Psychiatrie zurückgekommen. Wenn du jetzt völlig irrsinnige Sachen machst, ist das nochmal sozusagen etwas, eine neue Nuance, die nächste Stufe im Aufstieg auf der Skala der Perversion, das macht dich dann noch interessanter. Das ist das, was in seinem Kopf abgeht.
Hundertschaften der Polizei sind unterwegs und suchen ihn 13 Tage lang. Dann wird er gefasst. Er muss zurück in die Psychiatrie, steht vor Gericht und wir haben da ein Interview mit ihm, wo er tatsächlich auch sagt, also seine Erwartung ist, er erwartet ein faires Urteil und dass mir nochmal die Chance gegeben wird, Therapie zu machen.
Ja. Ja, ich muss deshalb lachen, weil ich habe das schon so oft gehört, weil es ist natürlich genau das, dass man sagt, ich will doch ein anderer sein, glaubt's mir, wenn ich könnte, wenn ich dürfte, wenn es doch, helft mir doch. Ja, ich bin doch im Endeffekt ein Mensch, der nicht verantwortlich ist. Helft mir doch irgendwo ein anderer zu werden. Ich will nicht das sein. Und das ist natürlich auch ein abgezocktes Spiel, weil wo soll er bleiben? Entweder geht er nochmal in die Psychiatrie, hat nochmal eine Chance abzuhauen. Oder er geht jetzt endlich dahin, wo er hingehört, nach meinem Dafürhalten, nämlich irgendwo in den Knast, und zwar bis zum Ende seiner Tage. Weil er wird weiterhin nichts unversucht lassen, wieder abzuhauen. Es wird wieder neue Opfer, noch mehr Tote geben. Und die Behandelbarkeit so einer schweren, sag ich mal, ich kann das sagen von Krankheit, ich will einfach sagen von so einer entstellten, pervertierten, kombinierten, pervertierten Persönlichkeit, das ist nicht mehr behandelbar, das muss man einsehen irgendwann mal. Und ich hoffe, das hat man getan.
Ja, also er wird verurteilt zu lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. Und er geht in den Maßregelvollzug. Also Maßregelvollzug ist die Psychiatrie, oder?
Forensik.
Genau. Ja, also da sitzt er dann 23 Jahre. Und im März 2017 wurde er in den regulären Justizvollzug verlegt, weil die Gutachter dann nach 3 Jahrzehnten oder 4 ihn nicht mehr für therapierbar halten. Ne? Ja. Das heißt, er wird nie mehr in Freiheit sein.
Das ist ja schon mal die gute Nachricht am Ende. Und es zeigt ja auch das, was ich zwischendurch mal immer wieder habe anklingen lassen, dass natürlich im Laufe dieser letzten 25 Jahre natürlich auch in den Köpfen der psychiatrisch verantwortlichen Leute die Erkenntnis Raum gewonnen hat, dass halt manche Störungen bei allem, was wir an Versuchen unternehmen und uns vorstellen mögen, halt nicht behandelbar sind. Und diese Erkenntnis kommt spät. Und viele Entscheidungen, von denen wir jetzt gehört haben, sind auch ein Stück weit, sage ich mal, dem jeweiligen Zeitgeist, auch in der Wissenschaft geschuldet. Ich würde sehr hoffen, dass so ein Fall Frank S. in der Form jedenfalls heute nicht mehr geben würde. Weil diese große Hoffnung, alles behandeln zu können, das hat die Psychiatrie Gott sei Dank aufgegeben.